Guten Morgen, recht herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst am zweiten Weihnachtstag mit dem Psalmwort. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das ist keine Kalenderweisheit und auch kein schöner Spruch aus einer Zitatensammlung, sondern Gottes handfeste Zusage für Sie heute Morgen. Er möchte Sie mit seinem Wort erquicken. Die Predigt an diesem zweiten Weihnachtstag hält Herr Rektor Rolf Brune. Wir singen nun zu Beginn aus dem Lied Nummer 37 die Verse 1 bis 3. Ich stehe an deiner Krippen hier. Lied Nummer 37, die Verse 1 bis 3. Jetzt möchte ich Sie bitten, den Psalm 96 aufzuschlagen, und er steht unter der Nummer 738 in unserem Gesangbuch. 738 im Gesangbuch. Psalm 96. Ich möchte Sie bitten, mit mir gemeinsam den Psalm zu lesen. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt, singet dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil, erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Betet den Herrn in heiligem Schmuck, es fürchte ihn alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich. Das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde vor dem Herrn. Denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Jetzt möchten wir mit dem Herrn reden. Ich bitte Sie aufzustehen. Herr Jesus Christus, du hast dich erniedrigt, um uns zu erhöhen. Du wurdest arm, damit wir reich würden. Du kamst zu uns, damit wir zu dir kämen. Du wurdest ein Mensch wie wir, um uns aufzunehmen in die Teilnahme an deinem ewigen Leben. Das alles aus deiner freien, unverdienten Gnade. Das alles in deinem lieben Sohn, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Wir sind versammelt, um angesichts dieses Geheimnisses und Wunders dich anzubeten, dich zu loben, dein Wort zu verkünden und zu vernehmen. Mache uns frei von unseren Sorgen. Wir möchten frei sein, um unsere Herzen und Gedanken zu dir zu erheben. Wir beten weiter in der Stille. Herr Jesus Christus, tritt du jetzt in unsere Mitte. Zeige und öffne uns durch deinen Heiligen Geist den Weg zu dir. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir hören nun ein Andante von Georg Friedrich Händel an der Orgel Frau Rie Hiroe Lang und an der Trompete Jörg Günther. Wir hören nun einige Worte aus dem Propheten Jesaja. Sie können es mitlesen auf der Seite 669 in den ausgelegten Bibeln, Kapitel 8, 23 bis Kapitel 9, Vers 2. In den ausgelegten Bibeln, Seite 669. Jesaja 8, 23 bis 9, 2. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Wir hören nochmal ein Musikstück von Vivaldi, ein Allegro. Vielen Dank, das war großartig. Wir bereiten uns auf die Predigt vor mit dem Lied Nummer 23, Gelobet seist du, Jesu Christ. Lied Nummer 23, die Verse 1 bis 4.
Thank you. Der Predigttext steht im Johannesevangelium Kapitel 8, 12 bis 16 in den ausgelegten Bibeln auf der Seite 121. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht im Finstern wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du gibst Zeugnis von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe, ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Wenn ich aber richte, so ist mein Richten gerecht, denn ich bin's nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. In einer Fernsehdiskussion wird darüber diskutiert, wie man sich für sein Leben fit halten kann, wie man sein Leben dynamisch gestalten kann oder wie man es auch an den Tiefpunkten in den Griff bekommt. Munter werden die Meinungen ausgetauscht. Und bei aller Unterschiedlichkeit der Ansätze ist man sich an einem Punkt einig. Wir können mit den gebrachten Mitteln aus eigener Kraft das Leben meistern. Man muss nur wollen. Dann lassen sich auch die Tiefpunkte des Lebens schon ausloten. Der eine sucht sich einen ansprechenden Seelentrainer, der durch bestimmte Übungen und Methoden neuen Lebensmut gibt, die alltäglichen Dinge zu meistern. Der andere versenkt sich in Meditationen, um neue Kräfte zu gewinnen. Positives Denken ist angesagt und schon läuft das Leben wieder. Und in manchen Situationen scheint es zu genügen, dass man sich einfach zurückzieht, um zu sich selbst zu finden. Mit anderen Worten, wir brauchen in unserem Leben eigentlich nur den richtigen Schalter zu finden und zu drehen, und schon ist unser Leben mit ganz neuem Licht erfüllt. Der richtige Schalter und die Lebenswege ebnen sich wieder, die Kraft läuft, der Strom ist da. Jeder muss eigentlich nur den richtigen Schalter finden und ihn einschalten. Und die Angebote unserer Zeit sind ja voll davon. Es wird nicht davon geredet, ob dieser Schalter zündet, ob Lichtausfall da ist und dass diese Schalter teuer bezahlt werden müssen. Auch Jesus bietet sich hier an. Ich bin das Licht der Welt. Und die Betonung liegt jetzt auf dem Ich. Jesus, das Licht, das unser Leben hell machen soll? Ist er nicht ein Schalter wie alle anderen? Wer ist denn Jesus in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft? Schwindet er nicht neben den Angeboten der asiatischen Religionen, dem Anspruch des Islams und den vielfältigen Praktiken der Psychotherapeuten? Und wie wenig achten wir Christen selbst auf das, was er sagt? Ich bin das Licht der Welt. Dieser Satz steht nun einmal in der Weltgeschichte und kann nicht einfach wegretuschiert werden. Ich bin das Licht, das euer Leben hell machen kann. Ich kann Helligkeit in eure Finsternis hineinbringen, damit eure Schuld und Sünde sichtbar wird und ihr das Böse meidet. Ich bin das Licht, das Wärme in eure Beziehungen bringen kann, dass ihr aufeinander zugeht und einander vergebt. Ich bin das Licht, das euch den Weg weisen will, damit ihr wisst, wohin ihr gehen könnt. Ich bin das Licht, das euch Kraft zum Leben gibt, Kraft zum Wachsen und zum Reifen, damit ihr nicht so bleibt, wie ihr seid. Ich bin das Licht, das alles durchdringt und euch alles schenken möchte. Rührt sich da nicht der Widerspruch vor diesem Anspruch? Einem solchen Anspruch muss doch einfach widersprochen werden. Und die Pharisäer tun es auf ihre Weise. Dein Zeugnis ist nicht wahr. Wie kann einer so etwas von sich behaupten? Wie kann er sich so exponieren? Wie kann er sich so herausstellen? Liegt nicht alles letzten Endes klar auf der Hand? Ist nicht alles da im Augenschein? Bitte um Entschuldigung. Liegt nicht alles auf der Hand? Ist das nicht Josefs Sohn, der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht Maria seine Mutter und seine Brüder Jakobus, Josef, Simon und Judas? Sind nicht alle Schwestern bei uns? Wohnt er nicht in Nazareth, in der dritten Straße links? Woher fließt ihm das eigentlich zu? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Sehen Sie, nicht nur die Pharisäer. Auch in der eigenen Familie hat man ja Jesus in Frage gestellt. Dein Zeugnis ist nicht wahr, sagen die Pharisäer. Es kann einfach nicht wahr sein, weil du keine Zeugen hast. Dir fehlen die Zeugen. Und Jesus sagt, ihr richtet nach dem Augenschein. Hat Jesus keine Zeugen? Sehen Sie, dass jemand gegen Jesus gewesen ist, das ist seit 2000 Jahren so. Wir haben uns an die Kritik der Pharisäer ja gewöhnt. Und dann nimmt die Kritik aus unserer Gesellschaft, selbst bei denen, die eigentlich gar nicht wissen, warum sie gegen Jesus eigentlich sind. Aber wie ist das mit Johannes dem Täufer? Der sitzt jetzt auch im Dunkeln. Im Gefängnis, weil er die Sexualpraktiken und Ehepraktiken des Königs kritisiert hat. Und er sitzt da und grübelt. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was Grübeln ist. Grübeln ist eine Form des Nachdenkens, die immer und immer wieder in einer Sache herumbohrt, weil man mit ihr nicht fertig wird. Immer und immer wieder in einer Sache herumstochern und man kommt doch nicht ans Ziel. Womit wird Johannes im Gefängnis nicht fertig? Er lässt Jesus fragen, bist du das Licht? Da sitzt nun dieser unverwüstliche Verkündiger, der Prophet, mit dieser einzigartigen Aufgabe, den Weg dieses Lichtes zu ebnen. Er sitzt im Gefängnis und grübelt darüber nach, ob Jesus das Licht ist, das kommen soll. Und er fängt an zu zweifeln. Habe ich mich geirrt, als ich ausrief, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt? Habe ich mein Vertrauen auf den Falschen gesetzt? Warum greift er jetzt in meiner augenblicklichen Situation nicht ein? Warum schickt er mir nicht jetzt, gerade jetzt, wo es so dunkel um mich herum ist, warum schickt er mir nicht jetzt sein Licht? Warum sitze ich hier im Dunkeln, wo er doch behauptet, ich bin das Licht der Welt? Kann er mich nicht mehr gebrauchen in meinem Amt? Viele Fragen. Und ich denke, dass wir auch diese Fragen haben und schnell gerade bei diesen Fragen an den Tiefpunkten unseres Lebens immer gern nach diesem Schalter, nach dem anderen Schalter greifen. Ein Verkündiger Jesu, um den geht's ja hier. Es geht hier nicht um die Pharisäer. Es geht nicht um irgendjemanden, sondern hier ist ja ein Verkündiger Jesu, stellt den Anspruch seines Herrn in Frage. Er nimmt Anstoß an ihm, sicher ganz anders, als wie die Pharisäer das tun. Johannes winkt nicht ab. Er spielt nicht den Enttäuschten, den Resignierten, den Geprellten, wie es die Pharisäer vielleicht tun und die darüber hinaus noch böse Pläne schmieden. Johannes lässt zu Jesus schicken und fragt nach. In allem Zweifel, bei allem Anstoß, der sich in ihm regt, bei allem, was er nicht versteht und begreift, fragt er bei Jesus selbst nach. In seiner schwierigen Situation, im Dunkeln seiner Situation, behält er Jesus dennoch im Auge. Und er erhält eine Antwort. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird die frohe Botschaft verkündet. Und selig, wer keinen Anstoß an mir nimmt. Jesus gibt sicherlich keine direkte Antwort, sagt nicht deutlich heraus, wer er ist, aber er kennt die tiefe Verbundenheit des Täufers mit den Zusagen des alten Bundes. Hier sind meine Zeugen, einer nach dem anderen aufgereiht. Und er fing an, bei den Jüngern von sich auszulegen, was über ihn von Mose bis ins Neue Testament ausgesagt ist. Jesaja, ist es zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wieder zurechtzubringen, sondern ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Der Anspruch Jesu deckt sich mit den Zeugen des alten Bundes. Er ist's. Das kann Johannes erkennen, selbst jetzt im Dunkeln gehört er ja zu dem Volk, das dem Finstern wandelt, aber er kann ein großes Licht sehen. Das ist das Zeugnis, auf das sich Jesus beruft. Hier hat ihn der Vater beglaubigt. Hier hat er ihn zum Licht der Welt eingesetzt. Darauf beruft sich Jesus. Ich bin das Licht der Welt. Aber dabei bleibt Jesus nun nicht stehen. Jedes Ich Bin hat eine Auswirkung. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Aus diesem Anspruch, ich bin das Licht der Welt, an dem sich ja so viele stoßen, wird nun ein ungeheurer Zuspruch. Lassen wir diesen Zuspruch in unserem Leben zu? Wie lassen wir das Licht dieses Herrn auf unser Leben denn nun wirken? Bleiben wir in weiter Entfernung an der Peripherie stehen? Ja, nicht zu hell. Ja, nicht zu intensiv von ihm bescheinen lassen. Bewegen wir uns in der Grauzone, in der wir uns die Türen nach allen Seiten auflassen? Ja, und nicht nein. Jesus aber möchte, dass wir uns ganz in sein Licht stellen. Nachfolge heißt, sich ganz und ungeteilt seinem Licht aussetzen. Die Fülle seines Lichtes wirken lassen. Sehen Sie, diesem Text geht die Geschichte von der Ehebrecherin voraus. Eine Frau, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde. Die Anklage bestand zu Recht. Der Mann, von dem in dieser Geschichte überhaupt nicht gesprochen wird, müsste in gleicher Weise zur Rechenschaft gezogen werden. Beide haben die Ehe gebrochen und ich vermute, großes Leid in ihre Familien hineingetragen. Diese bewusste, böse Absicht, der Ehebruch, steht unentschuldbar da. Aber gerade in diese Situation trifft das Licht Jesu nun diese Frau. Und dieses Licht macht zunächst diese große Schuld dieser Frau sichtbar. An der Tat gibt's nichts zu erklären. Das Licht fällt knallhart auf die Sünde dieser Frau. Das ist es eigentlich, liebe Gemeinde, womit Nachfolge beginnt. Die Seichtheit jeder Nachfolge
nicht darin begründet, dass wir dieses Licht Jesu nicht an unsere Sünde heranlassen? Wer das im Tiefsten nicht erlebt hat, dass das Licht Jesu zunächst einmal meine Schuld aufdeckt, der wird keine gezielte und tiefgreifende Nachfolge erleben. Und die Frau weicht diesem Licht nicht aus. Sie wird von diesem Licht ja gerade an der empfindlichsten Stelle und schonungslos getroffen, wo sie sich am tiefsten schämt. Und sie hält dieses Licht aus. Sie stellt ihre Schuld und Sünde bewusst in das Licht Jesu. Und weil sie dieses Licht zulässt, wird es in ihrem Leben wieder hell. Wenn wir das begreifen würden, das Licht Jesu deckt sicherlich zunächst einmal schonungslos auf, aber in einem Atemzug hat es heilende und reinigende Wirkung. Wir wollen immer nur gern das Zweite. Es geht aber nicht ohne das Erste. So sagt Jesus zu ihr: Du, ich verurteile dich nicht. Geh hin aber und sündige hinfort nicht mehr. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wir brauchen nicht im Bösen zu verharren, sondern das Licht Jesu offenbart das Böse, sodass wir es meiden und hassen können. Wie viel Schuld hatte sich in der Familie des Jakob angehäuft? Über Jahrzehnte waren die Beziehungen der Familienglieder untereinander gestört. Die falsche Erziehung des Jakob, die den einen vorzog und den anderen zurücksetzte, hatte unter den Söhnen einen großen Neid hervorgerufen, der sogar so groß war, dass sie bereit waren, den Bruder zu töten. Wissen Sie, was Neid anrichten kann? Wie Neid die Beziehungen untereinander zerstören kann? Da redet man dann nicht mehr miteinander, vielleicht sogar jahrelang nicht. Was kann alles unsere Beziehung, selbst bis in die nächsten Beziehungen der Ehe hinein, alles kaputt machen? Und man kehrt alles unter den Teppich, redet nicht darüber und tut so, als wenn es schon gut wäre und lässt es ruhen. Und dann bringt Josef Licht in die Beziehungen dieser Familie hinein. Und das Böse bleibt nicht unerwähnt. Ihr gedachtet mir Böses zu tun. Gott aber hat alles zum Guten gewendet. So fürchtet euch nun nicht. Ich will für euch und für eure Kinder sorgen. Und er tröstete und redete ihnen gut zu. Josef, in diesem Mann, der unter den schweren Prüfungen seines Lebens an Gott geblieben ist, in ihm wird jetzt dieses Wesen Jesu sichtbar. Ich bin der gute Hirte. Er hält das nicht mehr aus, diese Familienbeziehungen, die seit Jahren so angeknackst sind. Und er geht auf die Brüder zu. Ich kann so nicht weiterleben. Wir müssen über die Sache reden. Und ich will euch vergeben. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wer sich in dieses Licht stellt, der wird bereit werden, zerstörte Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen. Und der wird eines lieben, die Vergebung. Lieben Sie die Vergebung? Oder gehören wir zu denen, die tagelang stundenlang, wochenlang bratschen, bevor es wieder in Ordnung gerät? Die Vergebung lieben. Mitten in seinen hasserfüllten Absichten wird der Weg des Paulus vor Damaskus drastisch gebremst. Jesus stellt sich ihm in den Weg und dann heißt es ja, ein Licht umleuchtete ihn. Und Paulus fragt, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Du bist dabei, das Licht, das für dich leuchtet, auszulöschen. Aber mein Licht ist stärker. Jetzt wirst du mein auserwähltes Werkzeug, das meinen Namen trage vor Heiden, vor Könige und vor das Volk Israel. Sehen Sie, wer Jesus nachfolgen wird, der wird nicht im Finstern wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jesus wird ihm einen ganz neuen Weg weisen. So wie diesen Paulus jetzt. Sehen Sie, vor 30 Jahren habe ich mir nie geträumt, jemals auf der Kanzel zu stehen. Ich hatte alles andere vor, als Christ zu werden. Bis mir in gleicher Weise wie hier Christus sich in den Weg stellte. Herausgerufen aus einem falschen, aus einem gottlosen, aus einem selbstgewählten Weg. Und gleichzeitig war der Auftrag da. Im Psalm 92 gibt es eine Stelle, an die ich gern zurückkehre, immer wieder, weil an dieser Stelle mein Lebenswunsch festgelegt ist. Ich lese Ihnen mal diese Stelle vor. Der Gerechte wird grünen wie der Palmbaum. Er wird wachsen wie die Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Auch wenn sie alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, wie der Herr gerecht ist, wie er es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Licht bewirkt Wachstum. Die Biologen unter uns wissen das, dass eine Pflanze sich immer nach dem Licht ausstreckt. Licht bewirkt Wachstum. Lernen, aktives Leben, geistliche Reife bis ins hohe Alter. Ich möchte uns fragen, sitzen wir unser Christsein ab? Sitzen wir unser Christsein ab oder lassen wir uns ins Wachstum, in die Reife dieses Christus hineinführen, wo wir bereit werden, über die Pensionsgrenze hinaus ihn zu verkündigen und sein Evangelium. Bertolt Brecht hat ja diese schönen kleinen Geschichten von Herrn Keuner erzählt. Ein Mann kam zu Herrn Keuner und sagte zu ihm, du hast dich nicht verändert. Und Herr Keuner erbleichte. Es wäre furchtbar, wenn man uns nach 20 Jahren Christsein sagen müsste, wir sind nicht weitergekommen. Jesus aber möchte uns durch sein Licht zur vollen Entfaltung bringen. Sehen Sie, Jesus ist nicht einfach der Schalter, an dem man herumdrehen kann, wann es einem passt, den man einschalten kann, wie man es will und bei dem man vielleicht sogar noch die Helligkeit bestimmen kann. Jesus ist das Licht. Ich bin das Licht. So lasst uns nun einfach, auch wenn wir an das kommende Jahr denken, lasst uns hineintreten in dieses Licht, damit es umfassend unseren ganzen Menschen erleuchten kann. Damit aus diesem Anstoß dieser ungeheure Zuspruch wird, der uns bis ins hohe Alter trägt und uns erfüllt. Jesus sagt, Ich bin das Licht. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln. Er wird die Schuld seines Lebens erkennen und ändern. Er wird Wärme in die Beziehungen der anderen hineinbringen. Er wird wissen, welchen Weg er geht. Und er wird bereit sein, von Jesus zu lernen. Er wird das Licht des Lebens haben. Amen. Liebe Gemeinde, was jetzt dieser Predigt gefehlt hat oder was man hätte anders sagen können, das steht in dem Lied 40. Ich darf Sie bitten, dieses Lied wirklich zu bedenken und betend mitzusingen. 40, alle 5 Strophen.
Ich bitte Sie nun, sich zu erheben. Wir wollen beten. Herr, nun bitten wir dich, dass du unser Leben hell machst, besonders dort, wo Verzweiflung, Krankheit oder Neid unser Leben prägen. Lass uns lernen, unsere Beziehung mit Hilfe deiner Kraft neu zu ordnen und untereinander zu verbessern. Dein Licht möchte uns helfen, an Wegweisungen, an Wegkreuzungen unseres Lebens die richtige Entscheidung zu treffen, in kleinen und in großen Dingen. Lass uns wachsen und reif werden in deinem Licht, um dir zu gefallen. Segne besonders die, die an unseren Gottesdiensten nicht teilnehmen können und über unsere Kassetten verbunden sind. Wir bitten dich auch besonders für die Verantwortlichen in unserer Stadt und in unserem Land. Herr, dass ihnen auch dein Licht groß wird. Gib ihnen Weisheit in den Entscheidungen für unsere Stadt und für unser Land. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie nochmal Platz, bitte. Wir singen vom Liede 536 die Verse 1, 2 und 8. Auf, ihr Christen alle. Jetzt darf ich Ihnen noch zwei Dinge mitteilen. Zum einen, morgen darf ich Sie einladen, wieder zum Gottesdienst um 9:30 Uhr. Wir freuen uns schon darauf. Pfarrer Schiffbruch wird wieder in gewohnter Weise hier stehen. Und noch einige Erläuterungen zum Opfer. Das Opfer wird erbeten heute für die Freie Evangelische Schule in Stuttgart. Und ich darf selbst seit 8 Jahren verantwortlich dort mitarbeiten. Und von einer kleinen Klasse mit 15 in den Anfängen vor 8 Jahren sind es fast 150 Grundschüler nun in 6 Grundschulklassen. Neben der Vermittlung des Basiswissens für die Kinder steht auch die Vermittlung von ethischen Werten im Mittelpunkt. Und diese Werte haben ihre Wurzeln in der Bibel. Und die Lehrer und Lehrerinnen sind alles Gläubige. Und darüber sind wir sehr froh, dass das so gut funktioniert. Es sind jetzt Pläne, konkrete Pläne da, die Schule zu erweitern um 2 weitere Schularten, Hauptschule und Realschule, so Gott will. Und das fehlt natürlich allerhand auch wieder an Ausstattung von Fachräumen und so weiter. Ich bitte nun dieses Opfer für die Freie Evangelische Schule. Jetzt darf ich Sie bitten, sich zum Segen zu erheben. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. Amen, Amen. Jetzt darf ich Sie bitten, noch mal ganz kurz Platz zu nehmen. Wir haben ja ein bisschen mehr Zeit, weil kein zweiter Gottesdienst folgt. Wir hören noch einen Marsch von Georg Friedrich Händel. Jetzt darf ich Ihnen noch einen schönen Tag wünschen und Sie noch mal einladen für morgen. Auf Wiedersehen.